Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Marc Litz ist 32 Jahre alt, lebt in Coburg und hat ein Haus, was jetzt noch nicht unbedingt was Besonderes ist, weil viele Menschen haben ein Haus. Hallo Marc.
Ja, hallo Holgi.
Was ist das Besondere an deinem Haus?
Das ist meins.
Ich habe keins.
Ja, siehst du, ich habe zuvor, wie so viele Menschen natürlich auch, in Miete gelebt, mein Leben lang bisher. Und dachte mir, ich bin beruflich Filmemacher und Medienschaffender, sagt man, glaube ich. Ja, mein Gott, jetzt müsste aufgrund der Aufträge, die immer größer und komplizierter umzusetzen sind, da müsste ich mir jetzt noch was anmieten zur Mietwohnung, noch dazu so ein Studio anmieten. Und das war dann unterm Strich, war das einfach viel zu teuer. Und da beschloss ich, vielleicht ist es günstiger zu bauen. Und das war ein mäßig gutes Timing, weil das genauso diese Zeit war. Also Zinsen sehr niedrig, optimal, ja. Aber die Grundstückspreise sind in dem Moment sowas von hochgeschossen.
Ja, das hier ist in den letzten Umgebung, 6, 8 Jahren zumindest. Ist das Wahnsinn geworden, ja.
Hey, also, weißt du, und da dachte ich mir, ach komm, jetzt geht mal einfach so ein bisschen auf Hausschau und vielleicht ist was dabei. Wenn nichts dabei ist, dann kannst du ja immer noch überlegen mit dem Bauen. Sollte irgendwas dabei sein, da ist es wie ein Sechser im Lotto und wie es der Teufel so will. Das war, glaube ich, das zweite Haus, das wir uns angeschaut haben. Das ist es.
Was ist das für ein Haus? Wie alt ist es?
Oh, lass mich mal schnell spicken. Das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Das ist ein Altbau und ein Neubau. Der Altbau ist von 1950 und der Neubau ist von 92. Ist aber alles natürlich 92 dann nochmal saniert worden. Also der Altbau gleich mit. Ja, hat, wie viel Quadratmeter hat das hier? 268 Quadratmeter Wohnfläche, reine Wohnfläche. Grundstück 1030 Quadratmeter.
Das ist üppig.
Ja, aber es kommt noch, warum, warum das so viel Fläche sein muss. 6 Zimmer, also es sind sehr große Zimmer mitunter. Und das ist so die Krux, finde ich. Das heißt, du planst ja so, wenn du ein Haus kaufst und du hoffst ja, dass es nur, also du kaufst einmal und dabei bleibt's.
Im Idealfall.
Es läuft so super, dass du überall, ne?
Ja klar, dass du Immobilienmogul werden kannst, aber das ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache.
Naja, wie dem auch sei, ja, und dann denkst du halt so, ja klar, ich meine irgendwann mal Familienplanung und sowas, ne, mit Kinderzimmer und so. Ja, also ein Zimmer mehr wäre irgendwie ganz cool, aber das kann man ja noch machen.
Trotz 6 Zimmern wäre ein Zimmer mehr noch,
wie viele Kinder hast du denn? Genau, ich habe noch gar keine. Okay. Hätte aber gerne irgendwie 2.
Es sind immer noch 4 Zimmer übrig.
Genau, das ist dann, warte mal, lass mich selbst mal durchzählen. Wir haben auf jeden Fall ein Gästezimmer. Das könnte man zum Kinderzimmer noch umfunktionieren, aber dann Schlafzimmer, dieses gigantische Wohnzimmer, das Studio, ja, das wird schon eng, ne? Also ich wüsste jetzt keinen anderen Raum mehr aufzuzählen. Das ist alles ganz groß und lässt sich super drin leben, aber ich glaube, wenn du 2 Kinder hast, musst du irgendwo noch eine Trockenwand reinziehen.
Okay.
Der Esszimmer ist noch relativ groß. Ja, so ist es.
So, du bist also losgezogen, hast das Haus gefunden, hast es gekauft und hast gesagt, ich baue jetzt hier mein Studio rein.
Genau.
Was ist also, das für ein Studio?
Das ist, ich glaube, die Fläche hier ist, wie groß ist das? 62 Quadratmeter groß. Viel Holz an der Decke. Es ist richtig urig, wenn du dich hier befindest und
ja, so ein richtig schöner, nee, Dachboden ist ja ein bisschen falsch, ne?
Das ist kein Dachboden.
Wie nennt man das denn? Ja, so ein Holzgiebel, 4 Meter hoch.
Genau. Ja, und die Kronleuchter hingen im Übrigen schon drin.
Ah ja, sehr
das
schön.
Sind also handgeschmiedete Kronleuchter und ich hoffe inständig, dass die richtig befestigt worden sind, wenn da einer runterstürzt, der liegt dann unten drunter im Wohnzimmer wahrscheinlich.
Ist der Boden so schwach?
Hast du auch ein
Eichenparkett oder sowas?
Genau.
Ja.
Also das ist schon ziemlich cool und hier lässt sich halt arbeiten. Hier befinden sich jetzt also insgesamt 4 Arbeitsplätze drin, ein Produktionstisch gegenüber, also hier findet dann so eine Live-Abmischung statt, gegenüber in Sichtlinie, sagt man glaube ich, ist die sogenannte Bühne. Das bedeutet, hängen viele Spots, Leuchter und so weiter, um das Geschehen dort eben einzufangen. Wenn mal ein Kunde hier ist oder ich muss etwas für einen Kunden produzieren, wo man eben agiert, präsentiert, was auch immer. Ja, dann Büroecke, dann hast du eine Präsentationsecke, dann hast du einen Bereich, wo eben bis, also richtiger Filmschnitt gemacht wird, kein Videoschnitt, Filmschnitt für größere Produktionen. Und eben noch so einen kleinen Produktionstisch für normale Videoproduktionen.
Macht man Filmschnitt heutzutage immer noch mit so 6 Plattentischen und so, also so 6 Tellertische, was es da so gibt?
Nein. Nein. Ich bin Mac-User, das heißt, es funktioniert alles rein digital. Manchmal mehr schlecht als recht. Deswegen gibt's noch so ein Windows-Monster-Maschinchen, das da so rumliegt. Wird aber eher so für Animationen benutzt. Genau, aber der reine Filmschnitt eigentlich nur auf dem Mac. So. Ja, aber gehen wir mal im Haus weiter. Hier gibt's im Übrigen auch noch, was ich ganz geil finde, im Studio selbst gibt's noch so eine Tür, die führt nicht auf den Flur, das ist die andere. Hier diese eine Tür, die führt nochmal in so ein Badezimmer. Das kann man dann nehmen für so ein Gästebadezimmer oder sowas.
Was war das Studio denn früher?
Ganz früher waren hier, also 92, Bau, wie sagt man? Im Baujahr war hier wohl irgendwo eine Trockenwand noch zwischen reingezogen und es waren 2 Zimmer. Okay. Ein Gästezimmer und ein kleines Büroräumchen. Ja, genau, aber habe ich nicht gesehen. Die haben das wohl irgendwie Mitte der 90er dann wieder verworfen und alles in einen Raum umgewandelt. Ja, aber so viel zum Studio. Mehr kann ich, glaube ich, gar nicht über dieses Studio erzählen.
Die Frage ist ja, warum reden wir eigentlich über dein Haus? Weil, dass sich jemand ein Haus kauft und ein Studio da reinbaut, ist ja eigentlich jetzt nicht so außergewöhnlich.
Nee, das ist nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich sind so die Überraschungen, die auf dich warten, wenn du so ein Haus kaufst.
Weil die anderen gemurkst haben, ne? Und man
nicht selber. Ja, so ist es. Also das war schon sehr abenteuerlich bislang. Ich hoffe, es bleibt dabei. Aber
wie lange ist das her, dass du das Haus gekauft hast?
Das war Spätsommer?
Also
2018?
2018, okay.
Naja, 3 Monate Kündigungsfrist, die habe ich, also Wohnung 2018, genau, 3 Monate Kündigungsfrist. Und da warst du im Oktober, bin ich glaube ich hier rüber.
Das heißt, du hast gedacht, November. So, dann räume ich jetzt hier mal meinen ganzen Krempel rein und dann wohne ich fleißig vor mich hin.
Es wurden natürlich separat schon mal angefangen hier mit Renovierungsarbeiten. Okay. Ne? Das heißt so Flur und Rauputz streichen und alles und so standardmäßig tapezieren alles. Wir haben alles tutti. Und was mir nicht gefallen hatte, war Küche. Das heißt, die Küche ist relativ klein. Und das Nachbarzimmer ist das Esszimmer und das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn man so eine offene Küche einfach hätte, ne?
Wenn das Esszimmer sowieso ein Esszimmer ist und nicht das Wohnzimmer, so dass dann nach dem Kochen im Wohnzimmer nach Fisch riecht, ja.
Genau, das wäre ziemlich blöd. Nee, es ist in der Tat ein Esszimmer, ein paar Meter weg vom Wohnzimmer. Und da dachte ich mir so, ja, die Wand, die kann ja eigentlich weg. So, da studiert man eben so die Baupläne, die man weiterbekommen hat. Vermittelt bekommen hat und schlägt auf und sagt so, ach cool, guck mal da, eine dünne Wand, also nicht tragend. Ja gut, reißt da ein, ne?
Ja.
Und trotzdem hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei.
Aber warum?
Man fängt, ja weiß ich nicht. Also
ist das die erste Wand gewesen, die du eingerissen hast?
Also, das auch. Hätte ich auch Bauchschmerzen. Das auch. Aber trotzdem oben angefangen natürlich, ne? Nicht gleich irgendwie unten mit dem Hammer rein, wobei das sehr verlockend war, wenn ich ehrlich bin.
Ich wollte gerade sagen, wie reißt man überhaupt eine Wand ein? Nimmt man sich wirklich wie so im Fernsehen so einen Vorschlaghammer und klatsch, klatsch, ratsch, patsch? Nee,
ich habe es anders gemacht als in der Hornbach-Werbung. Ich bin hingegangen und habe wirklich aus, wahrscheinlich irgendwie aus Respekt davor, was so alles passieren kann, Oder vielleicht war es auch einfach mein innerer Monk. Ich habe ganz fein säuberlich angefangen, mich von oben nach unten zu arbeiten. Und bei der dritten Reihe sozusagen fällt mir plötzlich auf, dass da oben ein relativ dicker Holzbalken durchgeht.
Zwischenfrage. Dritte Reihe, das heißt, du hast links oben angefangen, ganz langsam die Steinchen da auszukloppen oder wie?
Also mit so kleinen ungefähr. Meißel, so dick, dick, dick. Also ich hab so kleine Fenster erstmal reingehauen.
Okay.
Ja, weil, ach so, genau, auf der anderen Seite, das ist nämlich auch noch ein weiterer Grund gewesen, das so vorsichtig zu machen, liegt echt Holzparkett. Mhm. Und ich wollte das natürlich nicht beschädigen, indem da irgendwie große Steine irgendwie runterfliegen. Und dann wird's nämlich noch teurer.
Ja.
Und hässlich natürlich. Ja, also auf jeden Fall habe ich da einen Holzbalken entdeckt und dachte so, oh. Warum ist denn hier oben eigentlich ein Holzbalken?
Versuch mal mir das so zu erklären, dass ich es vor einem geistigen Auge sehen kann. Also ich habe die Wand, du hast irgendwo angefangen, ich habe gerade so ein Zahnarzthämmerchen irgendwie.
Also sorry, das war das jetzt schon ein Name.
Schon ordentliches Werkzeug, okay. Ja. Also hast du angefangen, die Wand aufzukloppen, also klatschen
genau.
immer drauf, bis die Steine runterbröseln.
Genau.
Was nennst du dritte Reihe jetzt?
Naja, so dritte Reihe, das war so das zweite oder dritte Fensterchen,
okay.
Möchte ich sagen, da ich da reingehämmert habe.
Und die hast du einfach irgendwo in die Wand gemacht? Oder?
Nö, ich habe links oben angefangen.
Okay.
Das meinte ich mit dem inneren Monk. Also ja, okay. Nicht irgendwie mittig oder so, nee, es musste links begonnen werden.
Ja.
Und eben beim zweiten oder dritten Fenster fällt mir eben dieser Holzbalken auf. Ich dachte, vielleicht ist es nur an der einen Stelle irgendwie, wo was, ach, keine Ahnung, ich habe mir wahrscheinlich
Holzbalken nichts dabei vergessen, gedacht. Ne?
Ja, wir hätten den hier liegen lassen. Genau. Dann eben einen sehr guten Bekannten angerufen, den mal herbestellt. Der ist nämlich, was macht der? Ja, der ist so baustellenaffin, sage ich mal. Der ist Handwerker. Ja, ist so
typisch Handwerker. Entweder die können alles oder sie können gar nichts. Also so egal, was sie gelernt haben, entweder die können alles oder... Ja,
genau, das Coole ist ja, als ich den damals kennengelernt hatte, er sagte zu mir, er ist Fliesenleger. Der macht alles, nur keine Fliesen legen. Also, der kann auch alles. Das ist wirklich, wie du sagst. Ja, naja. Ja, der guckt sich die Geschichte dann halt so an und sagt so, ja, das ist eine tragende Wand. Ich so, nee, oder?
Woher hat der das denn? Woher wusste der das? Also... Du hast
der
ja drei,
natürlich
drei
dann
Fenster,
selber
also
auch
wie groß hast du denn diese Fenster gemacht?
Ach Gott, lass es mal so 50 Zentimeter.
Okay.
Müssten dann zwei Stück schon gehabt haben.
Alles klar.
Weil ich wollte ja dann natürlich, weil die Verlockung auch so groß war, dann schon nochmal so mit brachialer Gewalt dagegen hauen, ne?
Ich habe dafür Verständnis. Ja.
Das ist wirklich verlockend.
Ja, ja,
also
klar,
jeder, der das mal irgendwie vor sich hat, wird sich, denke ich, dann an diese Worte hier erinnern.
Ja, sicher. Ich meine, ja, ganz klar. Es gab in Berlin mal einen Schrottplatz, da konntest du mit dem Vorschlaghammer ein Auto kaputt hauen für 5 Mark damals. Ist es
großartig.
Ne? So, das ist so dieses, ich habe volles Verständnis dafür.
Also du kannst ja auch Wut rauslassen, genau. Weißt du?
Das außer das echt Holzparkett auf der anderen Seite.
Ja gut, das hätte ich natürlich von der anderen Seite dann gemacht. Mhm. Ich wollte mir aber natürlich so kleine Felder eben einfach raustrennen, damit ich eben nicht so einfach auf eine Wand reinhau und es passiert rein gar nichts, außer dass mir vielleicht mein Arm wehtut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, der Bekannte oder der Kumpel klopft eben oben auch noch weiter auf und ja, in der Tat ist eine tragende Wand so. Was machen wir denn jetzt?
Woran erkenne ich, ob eine Wand eine tragende Wand ist oder nicht?
Dass ein tragender Balken einfach da ist. Das heißt, die Wand ist normalerweise etwas dicker eingezeichnet in den Bauplänen.
Ja.
Wenn das der Fall ist, dann kümmere dich gefälligst bitte um einen anderen Stützbalken oder eben um solche Pfosten, die das Ganze eben nochmal stützen. Ich habe also dann einfach die Wand natürlich rausgerissen, die aber abgestützt, um Himmels Willen. Nicht, dass da jetzt jemand denkt irgendwie, ja komm, scheiß drauf. Mhm. Wenn die Ziegel dann im Wohnzimmer liegen, beziehungsweise im Esszimmer, das wird schon nicht so viel machen. Nee, das nicht. Es wurde auch extra nochmal vom Statiker überprüft, ob das alles okay ist, welche Balken man eben noch nehmen muss. Ich muss nochmal anfangen. Der allererste Gedanke war nämlich, einen Stahlträger einfach reinzuziehen.
Quer.
Also, genau.
Okay.
Genau. Das Blöde dabei ist aber der Termin. Das heißt, bis mir die Firma diesen Stahlträger vorbereitet hätte und geliefert hätte, ja, dann da hätte ich jetzt eigentlich auch noch nichts machen können. Also das wäre dann einfach bis zum Anfang Sommer oder sowas würde das dann alles so vor sich hin tröppeln. Und das ist relativ blöd.
Was
ist ja jetzt schon blöd.
Was wäre das denn für ein Stahlträger gewesen? Also was ist der Aufwand daran, mal schnell so einen Stahlträger herzustellen? Okay, du läufst nicht in Hornbach und holst dir mal einfach einen Stahlträger. Habe ich ihn
leider nicht gesehen. Das ist aber vielleicht eine gute Idee.
Genau, also in verschiedenen Längen, die kann man ja zuschneiden.
Genau.
Du rufst beim Stahlbauer an, sagst, ich brauche einen Stahlträger, 3,50 Meter lang, bring mal vorbei. Warum dauert denn das so lange?
Ich glaube, der war einfach damals sehr gut ausgelastet und okay. Es musste extern geschweißt werden, also so die ganze Verstrebung und so weiter. Mhm. Denn hier im Haus, aufgrund des Fachwerks, wäre Schweißen eher so suboptimal gewesen. Okay. Da hätte man noch einen ganz anderen Spaß gehabt. Also musste halt eine andere Lösung her und ich habe mich für 4 Holzbalken nochmal entschieden. Also was heißt Balken? Das sind eher Pfosten, die stehen also senkrecht. Und stützen das Ganze. Und einer ganz rechts außen, einer ganz links außen und 2 mittig.
Dadurch hast du jetzt natürlich nicht mehr einen durchgehenden Raum, ne?
Ja, schon. Aber das andere Problem ist jetzt folgendes. Die Kochinsel, die da eigentlich hin sollte, ist ja schon geplant gewesen und auch schon bestellt worden. Jetzt musste da der Küchenplaner natürlich nochmal hin. Denn,
weil der die Insel um die Balken, die mittig stehen, herumbauen musste.
Du verstehst, was ich meine. Richtig. Genau. Und das war ein größerer Aufwand, als ich dachte.
Ja.
Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt für alles Computerprogramme, weißt du? Und ich habe mir das so vorgestellt, ja klar, der trägt da die Maße so ein. Und dann wird das grafisch schon so umgesetzt. Ja, aber beim Küchenbauer selbst war es dann doch nochmal irgendwie so ein Stück anders. Deswegen zieht sich das jetzt alles noch hin. Das heißt, ich habe aktuell noch keine Küche.
Moment, du bist seit, wenn das und, August ja. ist, seit 4 Monaten schon dran.
Ja, aber nicht nur an dem einen Raum. Alles andere, ja, gut, hat ja auch Zeit und Kraft gekostet.
Ja. Wobei so eine Küche eigentlich das zu den Dingen gehört, die das erste sind, was man in seiner neuen Wohnung oder in seinem neuen Haus haben will, um sich mal was zu essen zu machen zum Beispiel.
So sieht's aus. Es ist so, dass man sich da einfach anderweitig behelfen muss. Ne? Das heißt, jeden Tag essen gehen ist jetzt auch eher nicht so meins. Schlägt auch auf den Geldbeutel. Was machst du? Kaufst du dir halt 2 Herdplatten. Ne? So 2 Kochplatten.
Ja.
Und funktionierst den Wohnzimmertisch einfach um.
Ja. Ja, hat halt so ein bisschen was von Trockenwohnen. Ne?
Das trifft's ganz
ich
gut.
Ich wohne das trocken und dann übergebe ich das Haus an den Besitzer.
Ist aber eine ganz, was soll ich denn sagen, was hat denn so viel Zeit hier gekostet? Die Bar, es gibt ja noch eine Hausbar.
Ja, sehr
schön. Die hat mich sehr, sehr gut abgelenkt, aber nicht irgendwie aufgrund des Alkohols, der dort mittlerweile drin gelagert wird, nein, sondern eher war das auch nur so ein Punkt, den man am liebsten irgendwie so rausgezögert hätte. Ne? So, die Bar machen wir als allerletztes fertig.
Was heißt denn hier machen? Die ist doch schon fertig. Ich meine, wunderschönes 70er-Jahre-Design oder sogar 60er-Jahre-Design. Butzenscheiben am Schränkchen, wo die Spirituosen dann sind. Was will man denn mehr? Was war denn, okay, du hast also Häuser besichtigt, du hast das Haus von außen gesehen, hast gedacht, ah ja, das könnte was sein, auch die Lage ist ganz in Ordnung, es liest sich auch sehr gut. Was hast du gedacht, als du das erste Mal da reingekommen bist und diese Bar gesehen hast? Weil das ist wirklich das, der Archetyp Kellerbar eigentlich.
Ich hoffe nicht, dass ich gesabbert habe. Aber sie hat mich schon sehr schwer begeistert. Auch aufgrund dieser, was ist das, Keramik eingelassen. Das heißt, es gibt ein Weinflaschenregal in der Wand. Und das hat mich so an meine alte Heimat erinnert. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Mhm. und dementsprechend dann auch ab einem gewissen Alter in den Weinbergen unterwegs gewesen. Und ja, da kennt man diese urigen Gaststätten halt, ne? Und das sieht halt eins zu eins genauso aus.
Und ich kenne mittlerweile tatsächlich auch mehrere Menschen, die sich Häuser gekauft haben, wo Kellerbars drin waren und wo die Verkäufer gesagt haben, das baue ich Ihnen noch aus, machen Sie sich mal keine Sorgen. Und alle haben gesagt, René, lassen Sie bloß drin. Das mag sowas sein, dass man so ein bisschen nostalgisch wird, weil man in seiner eigenen Kindheit vielleicht schon mal sowas gefeiert hat, seinen Geburtstag oder so. Aber ja, anscheinend ist die Kellerbar wieder heimlich im Kommen.
Ja, glaube ich schon. Ja, es ist auch irgendwie nett. Weißt du, dann hast du da hast du die Leute nicht irgendwie bei dir im Wohnzimmer oder so.
Das haben die auch nicht die Bude.
Ja, ich hätte fast was Schlimmeres gesagt. das ist schon sehr nice, finde ich. Was nicht so nice war, die Bar war komplett verschimmelt.
Ach du Scheiße.
Ja.
Woher kam der Schimmel? Das ist ja auch so ein gern gesehenes Problem, wenn man irgendwo neu einzieht, ne?
Es war so, dass die Vorbesitzer ein älteres Pärchen waren. Mhm. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Ich weiß sie also ich kenne diese Geschichte von den Kindern, die mir das Haus sozusagen verkauft haben. Mhm. Die haben das logischerweise geerbt. Dieses ältere Ehepaar fuhr in den Urlaub und nur noch die Frau kam zurück.
Ach je.
Ja, das ist sehr, sehr, eine sehr traurige und tragische Geschichte. Sie wurde dann auch, vor 2 Jahren muss es dann gewesen sein, bettlägerig. Mhm. Aufgrund des Alters. Und sie wollte aber irgendwie dann nicht im Hospital oder in einem Altenheim sozusagen sterben, wollte heim. Also haben die Kinder sie hier im Wohnzimmer, haben sie dann eben alles raus und haben da eben ein Krankenbett hinbekommen. Und da haben sie die Mutti, wie sie sagen, eben bis zum Tode gepflegt. Jetzt ist es allerdings so, dass da das Haus einfach so groß ist.
Da 270 Quadratmeter ist ordentlich, ja.
Ja, da wurde halt kein anderer Raum wirklich bewohnt. Mhm. Ne? Und auch nicht wirklich belüftet und ja, nicht beheizt. Und so erkläre ich mir den Schimmel unten in der Bar.
Und der war aber auch wirklich nur in der Bar. Man muss dazu sagen, die ist im Erdgeschoss, ne? Das ist nicht eine Kellerbar, sondern.
Die ist im Erdgeschoss, genau. Du kommst also bei mir die Haustüre rein und du siehst eine Türe vor dir, auf die gehst du zu, machst auf, bist du in der Bar.
Und der Schimmel war auch nur auf die Bar beschränkt oder hast du den noch woanders im Haus gefunden?
Nee, bislang nicht.
Wie hast du den denn also, da rausgekriegt?
Ich habe wie blöd geputzt. Es ist nämlich so, es hat sich glücklicherweise als diesen Flugschimmel herausgestellt.
Also war jetzt nicht so ein Schwamm im Mauerwerk drin, sondern...
Ha, das ist das Nächste.
Oh.
Aber lass mich erstmal hier erzählen. Ne?
Ich mache mir meine Notiz. Schwamm.
Hier geputzt und getan und gemacht und hier und da vielleicht nochmal ein Rauputz ein bisschen ausgebessert. Und da sah die Bar aus wie nagelneu alles. Es war wunderbar. Mhm. Jetzt ist mir so gekommen, wir kriegen zu Silvester 2018, kriegen wir ja Besuch.
Ja, obwohl ihr keine Küche habt?
Genau.
Okay.
Ich bin mutig in solchen Dingen. Und da könnte man ja die Bar einweihen. Ach, weißt du, Silvester, da macht doch jeder irgendwie so Raclette oder so. Genau. Da brauche ich keine Küche. So, also unten alles aufgebaut, super geil. Und mir fällt ein Löffel runter.
Ja.
Also beuge ich mich unter den Tisch, um das Löffelchen aufzuheben. Und was sehe ich da? Unter der Eckbank an der Wand.
Schwamm.
So ein Fleck. Und ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Woher kommst du denn? Naja. Jetzt habe ich aber allerdings noch keine Probe genommen. Das heißt, im blödesten Falle ist es Schwamm.
Ja.
Im glücklichsten Falle ist es nur irgend so ein Pilz, den du anderweitig behandeln kannst. Wenn es denn Schwamm ist, dann muss ein ganzes Stück Mauerwerk einfach raus und muss nochmal neu gemauert werden. Und das bedeutet auch, dass diese Riesenterrasse, es ist nämlich genau über der Terrasse.
Okay.
Da muss die vorneweg 1 bis 2 Quadratmeter aufgehauen werden. Und da habe ich so richtig Spaß, weil diese Platten, die da verlegt wurden, auf der Terrasse, die bekommst du nicht mehr. Und wer will schon so einen Lego-Bausteinkasten irgendwie haben, ne?
Das heißt, du müsstest im Zweifelsfall die Terrasse komplett sanieren.
Komplett sanieren, genau.
Kannst du das selbst? Also überhaupt auch das Aufkloppen der Mauer, um zu gucken, was mit dem Schimmel ist, kannst du das selbst oder musst du spätestens jetzt dir professionelle Hilfe holen?
Da würde ich mir professionelle Hilfe holen. Das heißt nicht, dass ich mir das nicht zutrauen könnte, aber was soll ich denn damit? Weißt du, bevor ich da irgendwie was falsch mache, da habe ich, alles, was so mit Außenwand zu tun hat, das soll mal lieber jemand machen, der sich wirklich damit auskennt. Zumal ja noch analysiert werden muss, wenn es denn Schwamm ist oder Pilz ist, was es auch immer ist, ob es denn noch andere betroffene Stellen gibt. In dieser Ecke zumindest. Ja.
Oder im Rest des Hauses. Oder ist das bisher... Also es wäre das Erste, was ich machen würde, wäre, dass ich loslaufe und gucke, um Gottes Willen, wo ist denn hier überall der Schwamm? Und wirklich alles absuchen würde. Das heißt, ich würde mehrere Tage panisch in jeder Ecke verbringen.
Ja, so ungefähr war es dann auch. Mhm. Also der Januar ist genauso gestartet. Man hat sich alles doppelt und dreifach angeguckt. Aber es ist glücklicherweise nur diese eine Stelle unter der Eckbank. Das habe ich mir auch gedacht, ja gut, könntest ja auch, die Eckbank muss ja sowieso dann raus. Und also das nächste, die Eckbank ist eine richtig dufte Sache, aber die ist maßangefertigt und ich glaube, die haben die einfach dort drin aufgebaut und die kannst du nicht einfach nur verrutschen, nee, du musst die auseinanderlegen. Ach, also mein Herz, das schmerzt.
Ja.
Hört man das irgendwie raus?
Nee, aber du hast es ja jetzt, glaube ich, eindeutig kundgetan.
Sehr schön. Also es ist ein größerer Aufwand noch, was die Bar betrifft. Ja, und kommst du vom einen Übel ins nächste irgendwie. Also kommst von der tragenden Wand hin zum Schwamm in der Außenwand in der Bar.
Die tragende Wand nochmal. Du sagst, du hättest sie dann halt mit diesen 4 Pfosten abgestützt, also mit diesen 4 Balken abgestützt. Hast du das selbst gemacht oder hast du dir dafür auch jemanden
holen müssen? Mit meinem Kumpel. Also das habe ich zusammen mit meinem Kumpel gemacht.
Aber woher weißt du, wie du diese Pfosten hinstellen musst, beziehungsweise dass du die genau da hinstellen musst, wo sie jetzt stehen? Also klar, dass du rechts einen am Rand, links einen am Rand stehen, das ist klar, aber diese beiden, die in der Mitte stehen, die stehen ja noch nicht mal genau in der Mitte.
Doch, das ist es nämlich, die stehen mittig, nur links, guck mal, links neben den Pfosten, da geht die Wand noch weiter.
Ja.
Aber der Stützbalken nicht. Also oben der Querbalken, der alte.
Der ist
komplett, also die haben da auf Bimsstein damals im Prinzip eine richtig hohe Last aufgelegt. Und das sollte man nicht tun, weil Bims ist eher so
porös.
Ne? Ja. Also es ist.
Und der findet auch Feuchtigkeit, glaube ich, nicht so gut, ne?
Genau. Also es ist nicht sonderlich gesund für ihn. Das war dann schon irgendwie so ein kleines Momentchen, ne? Mhm. Wir kloppen da so auf und plötzlich sagte mein Kumpel so, ja, Stützbalken ist weg, wie weg? Ich habe es also schon irgendwie von oben runter bröckeln.
Das heißt, die Vorgehensweise, gesehen, wenn ich jetzt hier bei mir zum Beispiel eine Wand rausnehmen wollen würde und ich würde feststellen, es ist eine tragende Wand, wo fange ich denn eigentlich an, die abzutragen und dann abzustützen, weil ich kann sie ja nicht komplett rausnehmen, weil dann bricht darüber das Geschoss zusammen, vermutlich.
So sieht's nämlich aus. Und oben drüber ist das Badezimmer.
Ja.
Das heißt, da ist ordentlich Wumms noch oben drüber. Genau, also ich habe ja ganz links außen angefangen. Bevor ich den Träger entdeckt hatte.
Okay, so. Ja.
Als dann mein Kumpel dazu kam, der dann ein paar Meter weiter aufgekloppt. Ach, aber hier ist auch.
Auch oben am Rand aufgekloppt,
genau,
um zu gucken,
genau,
ist da der Quert.
Okay. Aber wirklich nur ganz klein.
Ja.
Und du musst halt genug Abstand dazwischen lassen, weil sonst sackt das alles runter. Das ist logisch.
Ja, so. Klar, ja.
Und dann haben wir eben fleißig gemessen. Er musste im Übrigen nochmal messen, weil meine Messkünste waren an dem Tag wohl nicht so prickelnd. Mhm. Damit werde ich heute noch aufgezogen. Aber ich war so nervös.
Ja klar, ich meine, im Zweifelsfall haust du einmal mit dem Hammer drauf und dein Haus bricht zusammen.
Wenn es richtig blöd läuft, genau. So, er hat ja so ein riesen Netzwerk an Handwerker und Architekten und alles, was dazugehört. Und da hat er eben einen Statiker angerufen, der kam vorbei, hat sich das angeguckt und sagte so, ja, alles klar, so Pi mal Daumen war das aber, ne?
Okay.
Darf man eigentlich gar nicht so großartig erzählen. Aber trotzdem haben wir von dem dann für Sicherheit bekommen, okay, wenn ihr da was hinmacht und da was hinmacht, dann müsste es okay sein.
Aber wie machst du das dahin? Also du fängst du an, die Wand von links nach rechts abzutragen und dann, was weiß ich, nach 1,50 Meter so einen Balken einen Stützbalken reinzupacken? Nee, nee. Und dann, oder?
Nee, nee. Du fängst auf der einen Seite an, also wir haben außen angefangen. Mhm. Rechts außen.
Ja, ist klar.
Angefangen, komplett abzutragen und sofort mit so einem Metall, mit einer Metallstütze oder Eisenstütze eben abgestützt.
Ah, das sind die, die man so auseinanderschraubt, diese temporären Dinger.
Genau.
Okay. Dann also eben, also ab dem Moment, wo sie da reingepasst hat in die Ecke, habt ihr das Ding da reingestellt.
Genau.
Sozusagen. Okay.
Genau. Dann ging es weiter in die Mitte. Mhm. Das heißt, der Platz zwischen den zwei Pfosten,
ja,
die Mauer, die stand noch.
Ah, okay.
Ja, also man hat sich so langsam rangetastet. Nicht, dass dann doch irgendwie was schief läuft einfach.
Du lässt also so viel Restmauerwerk in Streifen stehen, dass das Restmauerwerk immer noch trägt, während du in den Lücken, genau, zwischen den Mauerstreifen sozusagen deine Stützen einziehst.
So ist es.
Und dann trägst du erst die restliche okay. Ja, das, auf die Idee kommt man nicht von alleine, glaube ich.
Mein Gott. Also, wenn du noch keine eingerissen hast, ist das, denke ich, okay.
War das deine erste Mauer?
Die erste tragende Wand, ja. und das war sehr scheiße. Ja. Oh, Entschuldigung, es war sehr blöd, dieses Gefühl. Als das mittig dann geregelt war, eben ganz links nach außen, mhm, und dann geguckt, könnte man eventuell mit einem Flansch, weißt du, was das ist?
Ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Also ich weiß, dass man Dinge anflanschen kann, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was das ist.
Boah, muss ich hier jetzt echt Flansch erklären?
Entschuldigung.
pass mal auf. Pass mal auf, wie erkläre ich dem Holgi jetzt den Flansch? Das ist sehr gut.
So willkommen im Hornbach Baumarkt Podcast. Was ist eigentlich ein Flansch? Vielleicht sollten wir noch so eine Nebenschiene machen, Podcast-Schiene machen. Basic Werkzeuge erklärt.
Sehr gut.
Was ist eigentlich ein Schräubchen?
Ah, okay. Also die Wikipedia lehrt uns, eine Flansch ist ein Bauteil zum Dichten, Verbinden oder Schließen von Rohren, Maschinenteilen oder Gehäusen mit Schrauben und Muttern.
Jo.
Jo. Allerdings ist es eher ein, also in diesem Kontext ist das eher so ein zerstörungsfreies Verbindungselement zwischen altem Holzbalken und neuem Stützbalken. Mhm. Und das wäre dann, was ist das? Ist das Eisen? Ist es Metall? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Schweres und Stabiles. Mhm. Eisen ist es. Und das hat man eben da benutzt, damit man noch so ein bisschen weiter nach links kommt mit dem Außenbalken. Vom Esszimmer aus gesehen. Hat den Vorteil, dass nämlich jetzt die Kochinsel um die zwei mittigen Balken rumkommt, mhm, oder rumkommen kann. Weil sonst wäre es einfach schmal und ganz ehrlich, sieht doch auch irgendwie blöd aus. Weil wenn du ein Haus kaufst und du hast ja deine Vorstellungen, also du fängst ja jetzt nicht an, irgendwie zu fuschen und dich auf den billigsten oder den einfachsten Kompromiss einzulassen.
Ja, du willst ja im Zweifelsfall bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da leben.
So sieht's aus und ich weiß in dem Fall, was ich will. Mhm. Und da kann ich auch sehr hartnäckig sein. Hat aber halt den Nachteil, dass es einfach alles länger braucht, als es normalerweise müsste.
Jetzt dauert es so viel länger, als du gedacht hast, dass es dauern würde. Macht das trotzdem Spaß? Oder?
Oh ja. Es ist, ich würde das Gefühl gleichstellen mit einer Hassliebe.
Ja, das war mein Oder.
Also, okay.
Macht es trotzdem Spaß oder gibt es so Tage, wo du sagst, nee, ich zünd das als alles an, dann kommt hier ein Spaßbad hin oder so.
Ich finde es ganz, ganz großartig zu basteln und einfach drauf loszuhämmern.
Naja, basteln,
und
ja, pass auf, weißt also du? Basteln ist, wenn ich...
Oh basteln Gott, ich habe das Passwort gesagt, um Himmels Willen.
Nee, aber ist basteln okay. Ist, wenn ich irgendwie am Tisch sitze und so kleine Dinge miteinander verbinde. Aber du flanschst ja Stützbalken an Querbalken an. Das ist ja irgendwie, das ist ja doch nochmal, das ist ja ernst, was du da machst.
Natürlich ist das ernst. Und es ist großartig, dass du siehst, dass es funktioniert und dass auf jeden Fall dank meines Kumpels jemand ab und an zumindest mal da ist, der dir auf die Finger guckt und sagt, das ist gut und das ist ja Bimsstein. Ja. Also das ist schon sehr viel wert. Das finde ich großartig. Was ich weniger großartig finde, ist, wenn ich eine Woche lang, was so im 14-Tage-Rhythmus bei mir beruflich ist, wenn ich 8 Tage lang unterwegs war beruflich, komm dann heim.
Und dann ist da eine Baustelle.
Und da ist eine Baustelle. Du glaubst gar nicht, was das in mir auslöst. Da denkst du, oh nee, was machst du jetzt? Wenn es dumm läuft, ist es wieder nach 22 Uhr. Und was machst du jetzt? Essen wäre irgendwie ganz schick, weil vielleicht kamst du am Vorabend nicht mal mehr dazu. Ja, was machst du jetzt? Ja, schon wieder Fast Food? Oh nee. Weißt du, das ist alles so, boah, das lässt dich innerlich schreien. Und dann gibt's dann aber so zwei Tage später, gibt's dann aber wieder so, yes, heute mache ich mal die Wände grad. Weißt du, heute werden mal die Wände wieder so ein bisschen ausgebessert. Und dann geht so der andere Stressfaktor, nämlich der im Berufsleben, den jeder von uns so hat. Da gibt's ja manchmal Höhen und Tiefen. Manchmal mehr Tiefen, manchmal mehr Höhen. Und diesen Stress, das, was dich im Alltag, im Berufsalltag gelegentlich mal plagt, der ist dann weg.
Das heißt, deine Baustelle, also dein Haus, ist im Grunde das Pendant zum Besuch eines Fitnessstudios, was dann so der Hipster-Manager macht, um sich auszupowern und was anderes zu machen, als immer nur da zu sitzen und in Meetings und so.
So ist es. Genau so ist es. Das ist, ich denke, wenn man ein Haus hat, das kenne ich ja von meinen Eltern, die sind ja auch Eigenheimbesitzer.
Ja.
Wenn du ein Haus hast, dann ist immer irgendwas da,
ja.
was zu machen ist. Und wenn es um Himmels Willen bitte nicht immer solche großen Baustellen wie jetzt aktuell,
man setzt sich ja jetzt auch nicht täglich in den Kopf, nochmal eine Wand rauszunehmen. Oh, dann nächstes Mal nehmen wir die Wand raus.
Ach du, wenn es mir langweilig wird.
Nein. Ja,
nee, aber weißt du, da ist da mal was auszubessern, hier mal was zu machen oder Steckdosen müssen mal woanders hin oder noch mehr her.
Und das machst du auch alles selbst? Du verlegst auch deine Elektrik selbst?
Jein. Habe ich früher gemacht. Also bei meinen Eltern im Haus. Aber das ist ja auch nicht alles so easy. Das heißt, es muss ein Elektriker auf jeden Fall dann vorbeikommen und muss drauf gucken. Weil so Scherze wie eben hier auch in der Küche habe ich jetzt auch ein paar Steckdosen verlegt. Die habe ich natürlich nicht selbst angeschlossen. Da wäre ich ja schön blöd. Denn der Sicherungskasten zur Küche, das ist noch in Anführungszeichen alter Sicherungskasten, der ist sehr eng. Und beim Öffnen der Ablage, man guckt ja, ne, was habe ich mir da überhaupt gekauft?
Ja.
So, dann machst du mal auf und nimmst diese Wand da einfach raus aus dem Sicherungskasten, also diese Abdeckung.
Ja.
Und da sehe ich, oh, da sind zum Teil noch alte Sicherungen drin.
Das heißt so Schraubsicherungen, diese Keramikdinger, diese Zündkerzenartigen.
Nee, schon noch diese Schalter,
okay.
Aber die sind oben nicht abisoliert oder sowas.
Okay.
Das heißt, du siehst die Stromadern da dran und ja, das ist alles irgendwie dann, boah.
Naja, ja, früher ist man hingegangen, hat sich einen Elektriker geholt, der einem schwarz vor dem Zähler da den Strom abgezweigt hat. Ja. Kreuzberger Klammer hieß das.
Ja, sehr gut. Ja, solche Späßchen, ne? Ja, ja. Nee, ich kann dich aber beruhigen, hier läuft alles nach Plan, also beziehungsweise außer Küche. Aber hier guckt natürlich ein Fachmann mit drauf, und der hat mir am Dienstag war der hier, also es war in dieser Woche, hat er mir eben mal so einfach den alten Sicherungskasten mit neuen Sicherungen bestückt.
Ja, super.
Was wirklich super ist, denn du musst wissen, die alten Sicherungskästen sind schmäler. Das heißt, da passen nicht so viel Sicherungen rein. Ja. Und hier passen sie, aber er hat mir gleich gesagt, das wird eine Fummelei. Und ich so, wieso wird das eine Fummelei? Ja, schau mal, dann zeigt er mir so eine Sicherungsschiene, hält die da dran. Ich so, ja und? Ja, wie soll ich jetzt die Kabel ranmachen? Ich denke so, ja, einfach so oben rein, ne? Von oben reinführen. Meint er, ja, du Eumel, meinte er zu mir. Seitdem weiß ich auch, was ein Eumel ist. Ich habe gegoogelt. Einfach nur von oben irgendwo reinschrauben geht ja nicht, weil die oben abisoliert sind. Ach, herrje. Aha, und wie machst du das dann also die innen, die ersten paar, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die einfach mal so angeschlossen bekommt. Aber wie geht das dann mit den rechts außen, wenn du alles schon voll hast? Meinte er, ja, deswegen habe ich meinen Lehrling dabei.
Soll der den Schlag kriegen?
Nee, um Himmels Willen, wir haben das natürlich abgestellt, aber es war eine sehr witzige Situation, weil ich mir dann auch dachte, ja klar, kleinere Hände, ne?
Ach so.
Ja. Ja, aber es funktioniert. Also das ist sehr beruhigend gewesen, weil wenn ich mir überlege, jetzt nochmal im Hausflur nochmal alles aufzukloppen, um den alten Sicherungskasten zu entnehmen und nochmal einen neuen rein, der einfach größer ist, da habe ich innerlich schon geweint. Also ich habe mich innerlich schon weinen sehen.
Aber grundsätzlich würdest du dir zutrauen, das zu machen?
Anzuschließen?
Nee, aufzukloppen und hinterher zu verputzen. Du sagst doch immer, die Wände gerade machen.
Ja, ja, klar. Oh, habe ich auch Fotos.
Wie hast du das gelernt?
Learning by doing.
Du hast einfach dir einen Eimer Putz angemischt und angefangen zu verputzen, oder wie?
Du, das hat, wie soll ich Ihnen das erklären? Mein Onkel hat damals sehr viel selbst schon gemacht.
Ja.
Und da hast du als Teenie irgendwann mal angefangen zu gucken. Da hast du zugeguckt und irgendwann durftest du mal helfen und so kam das so peu à peu.
Aber du hast das nicht alles an diesem Haus gelernt, sondern du bist schon mit einem gewissen Vorwissen Hausbesitzer geworden, sozusagen.
Genau, also okay. Ich sprach ja eben von früher, ne? Ja. Also ich als Teenie, das war ist ja doch dann schon überschaubare Zeit, schon eine längere Zeit her. Und ja, so über die Jahre immer, wenn irgendwo gebastelt wurde, warst du halt mit dabei.
Hättest du die Nummer mit diesem Haus auch gemacht, wenn du diese Vorkenntnisse nicht gehabt hättest?
Ja, aber ich glaube, es wäre aufgrund also es wäre schwerer gewesen, sich da reinzufuchsen. Das heißt, du scheiterst ja dann öfter mal, jedenfalls ging es in einem sehr guten Freund von mir so, der scheiterte am Anrühren von Leim, damit er tapezieren kann.
Ja. Aber da steht doch auf den Packungen drauf, wie man das macht.
Das ist richtig, aber wenn du einfach nur aufreißt, reinkippst, Verpackung irgendwo hinpfefferst, weißt du, da ist das irgendwie alles, es sieht ganz cool aus, aber es bringt dich halt nicht weiter. Das heißt, wie ist denn jetzt eigentlich so das Mischverhältnis? Auf wie viel Liter mischst du jetzt denn hier an? Ich mach das jetzt einfach so, mein Vater hat gesagt, einfach rein und rumrühren und gut. Also merkst du schon, wie zäh das wird. Naja.
Kannst du denn die restlichen Räume des Hauses ganz normal benutzen?
Ja.
Das heißt, du hast nur das Küchenproblem letztlich.
Nur das Küchenproblem.
Es und den Schimmel unter der Bank. Aber.
vielleicht nur ein Pilz. Ja. Im blödesten Fall der Schwamm. Es war aber auch so, dass die Heizung hier drin nicht funktionierte.
Ach du, was für eine Heizanlage ist das?
Das ist eine Ölheizanlage. Okay. Genau. Und das Einzige, was ich selbst unten in diesem Heizungskeller gemacht habe, da ist auch der Spülmaschinenanschluss. Mhm. Ich habe den Wasserhahn gewechselt. Aber ich bekam selbst diese Ölheizung nicht zum Laufen. Da musste ein Klempner her. Der hat sich, also ein Installateur, und der hat sich dem Ganzen dann angetan. Das war auch ganz cool, denn wir haben entdeckt, ich habe eine Fußbodenheizung im Wohnzimmer.
Das wusstest du gar nicht.
Nein, weil nirgendwo ein Thermostat ist. Nach wie vor nicht. Du regelst jetzt im Prinzip gar nicht. Du stellst das unten einmal ein an diesem Heizkreislauf und dann ist gut. Mhm. Problem war aber eher so, dass wir Probleme hatten mit der Luft. Da war dauernd Luft in der Heizung. Also als sie denn mal zum Laufen gebracht wurde, ständig Luft. Woher kommt denn diese Luft? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch überall, ja, Heizkörper entlüftet und gemacht und getan. Es müsste eigentlich funktionieren. Hat sich rausgestellt, dass ich noch drei weitere Heizkörper habe im Haus.
Von denen du nichts wusstest? Das kann doch gar nicht sein.
In Garage A ist ein großer Heizkörper drin und in Garage B. Und da gibt's dann noch den kleinen Schuppen hinterm Haus.
Ja, du hast beheizte Garagen.
Ja.
Wow.
Aber das musst du erst mal wissen, dass
das ist aber auch noch aus einer Zeit, als der Brennstoff günstig war.
Ne? Ja, klar. Der Öl selber gebohrt, weißt du? Ja.
Lässt du die denn am Heizkreislauf dran, diese Garagenheizkörper, oder klemmst du die ab? Weil das ist ja.
Also ich habe
das ist ja wie aus dem Fenster heizen.
Den einen Heizkörper habe ich ausgeschaltet, denn die Garage auf der rechten Seite ist komplett zu mit Krimskrams, den man beim Umzug eben noch so hatte. Die ist richtig vollgeknallt. Das sieht aus wie, oh, Haushaltsauflösung. Was ist hier los? Na gut, sind hier im Prinzip ja auch, also damit könntest du locker nochmal eine Wohnung ausstatten. Aber das ist alles so alter Krempel, der muss einfach mal weg. Entweder eBay oder was weiß ich. Wird halt irgendwann mal veräußert oder verschenkt. So. Und Garage B ist die linke zur Haustür hin, die ist fürs Auto da. Mhm. Und da hat sich jetzt, wir haben ja vor wenigen Tagen erst richtig Frost hier. Es hat sich erstaunlicherweise als sehr praktisch herausgestellt, dass da ein Heizkörper drin ist. Also der gefriert auch nicht ein. Das ist ganz cool, auch wenn er aus ist. Die haben immer so eine Grundwärme, ich glaube von 5 Grad, dass er eben nichts eingefriert. Und es ist sehr, sehr bequem, dass man eben hier nicht kratzen muss oder ähnliches. Denn wir hatten hier in der Tat in der Nacht waren es, ich glaube, minus 15 Grad oder so. Und wenn da selbst in der Garage so eine Grundwärme ist,
ja,
wo nur nicht mal ein Auto eingefriert oder eine Scheibe anfriert, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn es denn mal mit der Liebsten so richtig Krach gibt. Der Heizkörper einfach mal auf Stufe 3 stellen statt auf 1 und
so lange in der Garage wohnen, bis sich alles wieder
ja.
Aber die Heizung selber war nicht kaputt. Du hast tatsächlich einfach nur festgestellt, okay, ich habe eine Fußbodenheizung, ich habe noch drei Heizkörper, von denen ich nichts wusste.
Das war so, bevor wir ja herausgefunden haben, dass da Luft drin ist, musst du ja diese ganze Apparatur erstmal zum Laufen kriegen.
Ja.
Das haben wir da rumgedrückt, umgemacht, umgetan und ich so, ey, vielleicht ist da einfach kein Öl drin. Also so ganz plump.
Wie plump, das wäre auch meine erste Idee gewesen.
Ja, klar, aber weißt du, der Installateur, der macht da schon eine halbe Stunde rum. Oh, denkst du, ich bin blöd. Natürlich habe ich geguckt, ob da irgendwas auf der Anzeige drauf ist. Ich guck selber drauf und denk so, ja, stimmt, da müsste eigentlich noch ein bisschen was drin sein. Also weiter getüftelt, als aber nach 45 Minuten immer noch nichts lief. Da bin ich einfach hingegangen, habe ein Metermaß genommen und mal in diesen Tank eingeführt, um zu gucken, also wie beim Auto der Ölmessstab, muss man sich, ne? Genau. Ich lasse das Metermaß unten aufschlagen, kurz so ein bisschen hin und her gewackelt, hol ihn wieder raus, guck drauf, ja, furztrocken.
Ja.
Ja, sag ich, du kannst da drücken und machen, was du willst, da ist kein Öl drin. Ja, guckt er mich so an und sagt, ja, da haben wir ja das nächste Problem.
Wo krieg ich
meine Anzeige ist kaputt.
Also, okay.
Unfassbar.
Aber kriegt man denn eigentlich auf die schnelle Öl?
Ja, das Gute ist, das hier ist keine Stadt, es ist ein Dorf.
Ja.
Und dieses Haus ist ja für mich ja, ein Haus, ein Teil zum Leben und ein Teil zum Arbeiten. Mhm. Deswegen riesengroß. Und dieses Haus fällt in diesem Dorf auf, weil es das größte ist und es gilt als Villa.
Oh.
Zumindest sagt man das hier so. Das war mir erst ganz unangenehm, jetzt finde ich es irgendwie ganz gut. Weiß ja bescheiden, weißt du. Naja, jedenfalls, morgens beim Bäcker war das. Also, ja, bin erst hergezogen, man kommt irgendwie ins Schnacken.
Na klar.
Ah, sie haben die Villa gekauft. Ich so, was habe ich gekauft?
Also, können wir mal vorbeikommen und sich die tragenden Wände angucken.
Großartig, genau. So finanziere ich auch dieses Haus. Ich nehme Eintritt für jeden, der da mal sich die tragende Wand angucken will.
Genau. Nein. Man kann sogar übernachten für ein bisschen mehr Geld in der Garage jetzt.
In der Garage. Genau. Okay. Jedenfalls bei diesem Bäckergespräch da mit drei Personen, es wurden immer mehr. Das war sehr seltsam.
Super. Ja, nee, Dorf.
Ja, ist super. Ja jeder neugierig, ne? Ja, eben. Also total seltsam. Da traf ich dann einen Bruder dieser Familie, die mir eben dieses Haus dann verkauft hat.
Ah,
und der meinte so, ja, das ist gut, ich bin nämlich hier Vorstand vom Schützenverein. Wir tanken, also so alle Mitglieder haben jetzt gesagt, wie viel Liter sie brauchen an Öl und er macht heute Nachmittag die Bestellung.
Ja, so macht man das. Öl kauft man immer mit den Nachbarn zusammen.
Genau, wusste ich ja nicht. Ich habe noch nie eine Ölheizung gehabt. Woher soll ich da wissen, dass
ich das geht? Ich weiß es von meinem Elternhaus her, da ist eine Ölheizung drin.
Ah, nee, wir hatten einen ganz simplen Gasanschluss.
Okay.
Aber hier ist weder was mit Gas und Holz ist irgendwie auch nicht so sexy. Feinstaub ist ja ein großes Thema.
Das nächste große Thema. Feinstaub durch Holzöfen. Hat keiner auf dem Schirm gehabt.
Ja. Jedenfalls habe ich da eben gesagt, gut, ist wohl irgendwie komplett leer. Ich bräuchte, keine Ahnung, was habe ich denn getankt? Ich glaube 3000 Liter oder so.
Mhm.
Der Tank, der ist ja gigantisch. Und da kam da eben dieser, sagt man dazu eigentlich Tankwart?
Nee, Tankwagen, oder?
Aber okay. Da kam dann irgendwann dieser Tankwagen. Ich glaube eine Woche drauf oder so. War aber noch ganz gut. Wir hatten ja einen langen, heißen Sommer. Das heißt, hast du Einbußen gehabt beim heißen Wasser vielleicht.
Mhm.
Aber ansonsten war hier alles gut. So, der Tank tankt und in der Tat bewegt sich die Anzeige des Öltanks nicht. Ach ja.
Ja, aber das ist doch wahrscheinlich gemessen an sonstigen Kosten, die man für so ein Haus aufzuwenden hat. Wahrscheinlich ein Pfennigsartikel, oder? So eine Anzeige.
Ja.
Oder bin ich da?
Durchaus. Ich habe sie aber bislang immer noch nicht ausgetauscht.
Ja, gut. Ich meine, das wird wahrscheinlich den Vorbesitzern genauso gegangen sein. Die werden gemerkt, oh, die Anzeige ist kaputt. Aber wenn wir jedes Jahr 1800 Liter tanken, passiert nichts.
Genau. Ja. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja, und kaum war da ein Tropfen Öl drin, rate mal, was plötzlich funktioniert hatte.
Die Heizung.
Das ist richtig. Wie kommst du nur darauf? Genau. Also, und da hat man dann eben festgestellt, irgendwie geht die Luft nicht irgendwie aus dem Heizkreislauf raus. Und vorher kommt das. Und wieso ist das so? Und jo. Aber die Story haben wir ja jetzt eigentlich auch schon abgefrühstückt.
Jetzt ist die Frage,
ja?
Ist das, was du da so alles schilderst, so die Heizung geht nicht, hat kein Öl drin, hat man nicht hingeguckt, das und dies und die tragende Wand. Ist das normal, wenn man sich ein altes Haus kauft?
Würdest du ein Haus von 92 als alt bezeichnen?
Ja, nee, jetzt nicht. So, nee. Okay, ich frage nochmal, ist das normal, wenn man sich ein Haus kauft?
Ich weiß es nicht, es ist mein erstes Haus.
Das heißt, du hast auch noch nicht mit anderen Hausbesitzern drüber gesprochen.
Doch. Sie sagten halt, aufgrund der Größe ist es halt, also der eine sagte, ist es okay und der andere hält es trotzdem für unverhältnismäßig. Aber ich habe auch gesagt, jetzt stellt euch mal vor, das Haus wäre von 1950 und wurde einfach nie saniert.
Mhm.
Oder in den 80er irgendwann mal saniert. Was glaubt ihr, was ich mir für Häuser auf meinem Tablet angeguckt habe, die man besichtigen könnte? Bei dem einen hast du schon anhand der Fotos gesehen, Schimmel, da war irgendwie noch Dach kaputt. Und dann kommst du hier rein und das größte Problem ist diese blöde Wand.
Ja. So. Und das ist nicht mal ein Problem, sondern ist ja eigentlich ein Luxusproblem. Du musst sie ja nicht rausnehmen.
Wenn du nur nicht angefangen hast, hätte man sie auch drin lassen können. Das ist wohl wahr. Da kann ich leider nicht verneinen. Ja. Aber ja, also ich bin rangegangen, ich habe alles durchkalkuliert, wie viel Euro kann ich aufbringen im Monat, klappt das mit der Finanzierung, ich habe das Haus also nicht in bar bezahlt und wie viel Euro kalkuliere ich jetzt für die Modernisierung? Ja, also Küche und so weiter mit einkalkuliert und eben diesen Durchbruch. Wer konnte denn ahnen, dass das dann so endet, wie es denn jetzt ist?
Ist es so viel teurer geworden, dass es dir an die Substanz geht oder das Genick bricht?
Nee, das Genick bricht es mir definitiv nicht, aber es geht mir gewaltig auf den Nerv.
Ja gut.
Denn
ja.
Es ist halt so, dass es trotzdem, zumindest so war, jetzt weiß ich ja, ich bin ja jetzt schon am Wände begradigen, also die sind jetzt alle gerade, denn die alten Wände, die hatten so eine Wulst irgendwie, ne? Die waren so leicht gewölbt sogar.
Nach außen oder nach innen?
Nach innen.
Okay.
Also sie waren einfach nicht gerade. Und wenn du jetzt hingehst und knallst da Putz drauf, dann könnte es durchaus sein, dass der nicht richtig hält.
Aber was machst du denn dann?
Oder einfach Schatten wirft oder sowas. Das sieht nicht schön aus. Also wenn du jetzt einmal diese Situation da hast,
ja,
und dann machst doch einfach richtig.
Ja klar, wenn sowieso schon mal alles voller Baustaub ist, sollte man nicht aufhören, bis man fertig ist, ja.
Genau.
Aber wie begradigt man Wände? Also so viel Putz draufklatschen, bis...
Da gibt es, ich kenne den, ich habe sowas jetzt zwar, ja, aber ich kenne den, die Bezeichnung für dieses Gerät nicht. Mhm. Das heißt Gerät, das ist im Prinzip, sieht aus wie eine riesengroße Bleiwaage und hat aber keine Waage innen, weißt du? Das ist einfach nur eine große Metalllatte, die gerade ist und die hältst du einfach an die Wand und dann guckst du dahinter. Wie sieht denn dieser Spalt jetzt aus? Im Optimalfall existiert kein Spalt.
Ja.
Und bei mir existierten mehrere. Ja. An der einen selben Stelle.
Und so, stellst du einfach an die Wand, hochkant. Also stellst du hochkant an die Wand?
Die hältst du. Die hältst du waagerecht, natürlich.
Waagerecht?
Ja, ja. Und dann einfach mal zu gucken. So, dann das Ganze senkrecht. Und dann hältst du es nochmal dran, um zu gucken, wie ist es denn von oben nach unten.
Ja.
Und nicht nur von links nach rechts.
Ja. Na, und diese Lücke füllst du dann im Grunde mit Putz auf, oder was machst du?
Genau, ja. Genau. Okay. Also zuerst mal alles mit tiefem Grund und so weiter, ne? Schön einwirken lassen und dann fängst du halt an mit dem erneuten Putzen und Ausbessern. Ein Teil habe ich auch probiert mit Gips. Bitte macht das nicht. Wenn ihr diese Abschleiferei, also du musst dann natürlich alles, was du nochmal ausgebessert hast, noch so ein bisschen abschleifen, damit es denn so einigermaßen gerade ist. Mhm. Mach das nicht mit Gips. Das war eine sehr dumme Idee. Die hat einen ganzen Tag mehr gekostet.
Was passiert, wenn ich das mit Gips mache?
Bis der Quatsch endlich mal trocken war.
Okay.
Und er reagiert definitiv beim Abschleifen anders. Und das fand ich sehr interessant, denn kaum was ausgebessert, hatte ich schon wieder beim Abschleifen dann plötzlich wieder so eine kleine Wulst drin. Du darfst bei dieser Abschleiferei mit einem Schleifgerät nie stehen bleiben.
Auf einer Stelle. Okay. Ne?
Und wenn du jetzt das so gewohnt bist.
Klingt plausibel. Also klingt sehr plausibel, ja. Und wenn man es auch gesagt kriegt, fragt man sich, wie könnte man überhaupt auf die Idee kommen, es anders zu machen? Wenn man sich dann aber überlegt, hätte mir das keiner gesagt, hätte ich genau das gemacht, hätte mit dem Ding da schon und mich dann langsam in die Wand reingefräst, so, ja.
Ja. Nee, also, wie gesagt, das so mit den Wänden ist jetzt alles gut. Und was jetzt morgen beispielsweise noch anliegt, ich habe ein paar Säcke Fliesenspachtel unten liegen. Da wird also der Fußboden in der Küche dann noch gemacht und dann kann schon losgelegt werden mit den Fliesen.
Ja. Gemacht im Sinne von ausgeglichen oder was? Also ist so eine,
genau.
So als Ausgleichsmasse.
Ja. das Tolle daran ist, wenn du so eine Baustelle hast, und du hast im Prinzip keine Heimwerkergeräte, also keine, die was taugen.
Ja. Weil
man, man kennt doch diese sehr günstigen Gerätschaften, die man sich im Prinzip bei jedem Gang in den Baumarkt mal so nebenbei mitnimmt.
Weil, ja, die so an der Kasse liegen am Kühltisch. So, oh geil, also, ah, schöner Akkuschrauber. Wie, nur 3 Volt? Ja, macht nix. Und dann, ja, so ein Ding habe ich auch. Und dann stehst du da und kriegst noch nicht mal ein Billigregal mit zusammengebaut. Ja.
Genau. Nee, das Tolle ist halt, und da kannst du auch das Spielkind, das glaube ich in vielen von uns steckt, einfach auch mal rauslassen.
Ja.
Und die Technik-Nerds fahren ja auf sowas ab. Ich habe mir so einen Laser gekauft.
Ah, so ein Nivelliergerät oder was?
Ja. Und das ist so geil. Und da habe ich eben vorhin noch geguckt, bevor ich eben hier hochkam ins Studio, um mit dir hier zu sprechen, habe ich eben noch so geguckt, ob das dann morgen auch alles richtig angegangen werden kann. Und das ist einfach nur cool. Das ist einfach nur cool. Die Frau hat geschimpft. Aber es ist toll, dass man sowas hat. Und man kann es gegenüber der Frau auch rechtfertigen mit, ja, wir sind ja jetzt Hausbesitzer und da ist immer mal was.
Ja, und vor allem, wir können es natürlich auch machen lassen, aber dann kostet es extra.
Ja, rechnet ihr das doch mal durch.
Ja. Also. Und der Witz an der Sache ist wahrscheinlich, es stimmt. Also das, ich vermute mal, dass man sich ruinieren kann, wenn man das alles von irgendwelchen Fachleuten machen lässt. Ne?
Also ich habe hier die Rechnungen liegen,
ja.
Was die hier damals bezahlt haben für die Modernisierung, und Türklingel ist auch noch so ein, oh je, das könnte man im Prinzip in einer extra Episode machen.
Wie Türklingel? So Knopf außen, Klingel innen, Kabel dazwischen.
Das ist richtig. Allerdings haben die sich damals auch gedacht, wir möchten keine Gegensprechanlage mehr. Wir sind jetzt modern, also muss in den Keller, in den Heizungskeller, den wir jetzt mittlerweile ja auch schon ausgiebig besprochen haben, eine ISDN-Anlage. Und da wiederum, also früher war das ja so, dass die ISDN-Anlage das alleine noch nicht so ganz konnte. Heutzutage kein Problem. Entweder Fritzbox oder eben ISDN-Anlage, kein Problem. Damals gab es noch so Klingelkisten, wie nennen sich die? Doorline steht da, glaube ich, drauf.
Noch nie gesehen.
Das ist total schräg. Dieser Kasten beliefert die Klingel mit Strom. Wäre schon mal gut.
Ja.
Allerdings führt hier alle Kabel wieder in einen gebündelten Schlauch. Dieser Schlauch geht in die Wand. Mhm. Die Kabel, die in die ISDN-Anlage kommen, kommen aus dieser Wand raus. Also anderes Kabel oder anderer Schlauch. Und da eben in die 2 Slots rein. Meinst du, ich würde herausbekommen, welches Drähtchen für was zuständig ist, obwohl ich die Anleitungen habe? Da kannst du knicken. Ich habe das nämlich hier so aufgebaut, dass ich so Smart Home-mäßig schon mal so ein bisschen ausgestattet bin und wollte mir jetzt noch für den Türsummer, weil ich dieses Geklingel von diesem Telefon nicht mehr hören kann. Ja. Wenn da jemand klingelt, ey, da wirst du bekloppt. Ja. Okay. Da wirst du wirklich weich in der Birne. Am Anfang war das noch ganz witzig, als dann aber der dritte oder vierte Mensch da draußen vor der Türe stand, habe ich sowas von laut geflucht. In dem Moment wusste der aber, ist doch jemand da. Genau. So.
Kann man sich auch nicht mal verleugnen lassen dann, ja.
Nee. Also, und da habe ich mir so einen smarten Türöffner da geholt. Den schließt man normalerweise an eine Gegensprechanlage an. Jetzt gibt's aber hier keine Gegensprechanlage. Da dachte ich, gut, das Pendant zur Gegensprechanlage ist ja diese ISDN-Anlage. Mhm. Also gehe ich da dran und an die Doorline und mache dann alles schön. Ich habe es gebrauchsanleitungsmäßig, also sehr, sehr, sehr genau angeschlossen. Ich habe nicht improvisiert. Es funktioniert nichts, gar nichts.
Klingelt denn wenigstens das Telefon noch, wenn einer draußen steht und klingelt?
Jetzt ja, wieder, weil ich habe es in den Urzustand zurückgeknüppelt.
Ja.
Aber bist du, also die, ich merke, mein Blutdruck schießt gerade wieder hoch. Dass sich eine Klingelanlage so fertig machen kann, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dass ich mal vor Freude weinen könnte, weil ich jetzt neue Sicherungen im Kasten habe. Hm. Hätte ich auch vorher nie geglaubt. Wenn jetzt noch in, sagen wir mal, 14 Tagen oder so die Küche da ist, wenn die geliefert wird und aufgebaut wird. Ich glaube, mich hörst du schreien bis nach Berlin. vor Glück.
Wenn du jetzt mal so, also das ist dein erstes Haus gewesen, das du gekauft hast. Du sanierst, reparierst und baust im Wesentlichen selbst. Wenn du jetzt nochmal ein Haus kaufen würdest oder wenn du jemandem einen Tipp geben solltest, der ein Haus kaufen will, worauf sollte man alles achten?
Nicht zwingend auf den Preis. Das hört sich, ich weiß, worauf du es beziehst, du willst natürlich auf die Handwerkerschiene raus, aber ich hatte plötzlich, als ich erzählt hatte, dass ich da in Verhandlungen stehe, plötzlich ganz viele schlaue Ratschläge von Menschen, die in Miete wohnen.
Ja.
Es bringt dir nichts, den Kaufpreis auf ein lächerliches Tief zu drücken oder drücken zu wollen. Mhm. Das ist Quatsch. Du sparst letzten Endes an den Zinsen. Also leg dir selbst ein Budget fest und also rein für den Kauf und gut ist. Oh, guck bitte und beachte Grunderwerbsteuer.
Ja.
Das ist noch wichtig. Und stell dir vor, Grundbucheintrag. So. Der ist sehr überschaubare Kosten. 3 Monate, nachdem ich den bezahlt hatte, kriege ich nochmal Post. Mhm. Weißt du, was die wollten? Die wollten nochmal Kohle. Und für was? Für die Löschung der alten Daten.
Stimmt, ja.
Wusste ich nicht.
Ja, aber das ist doch jetzt nicht, das sind ja nur ein paar hundert Euro dann.
Nee, das waren irgendwie 15 Euro für die Löschung, okay. Oder waren es 115? Ach, das macht, an der Stelle, wo ich aktuell so stehe mit diesem Haus, macht es keinen Unterschied. Mhm. So, wobei es sich jetzt negativer anhört, als es ist, weil es ist ein großer Abenteuerspielplatz hier. Dann schau dir bitte um Himmels Willen vor dem Kauf die Wände an. Ist irgendwas nass? Gibt es einen Raum, der irgendwie frisch gestrichen ist? Das kennt man nämlich auch, glaube ich, so als Mieter. Man guckt sich eine neue Wohnung an, also alles schön vermietet, so, dann ziehst du ein und plötzlich stellst du nach so ein paar Monaten fest, also hinterm Schrank riecht es irgendwie seltsam und dann ziehst du den Schrank vor, also Wand ist nass. Schimmel. Da wäre ich beim Hauskauf viel, viel vorsichtiger, weil du kannst dich im Nachhinein nicht wirklich irgendwo noch beschweren.
Also lieber ein unrenoviertes Haus nehmen.
Kein Scherz.
Ja.
Und du kannst zumindest so ein paar Dinge einfach früher sehen, erkennen. Mhm. Und die helfen dir natürlich dann auch bei der Budgetplanung. Was muss ich reinstecken, beispielsweise? Das mit dem Schwamm unten oder Pilz, was es auch immer ist, das nervt mich jetzt schon. Obwohl ich noch gar nicht weiß ganz genau, was ist es jetzt. Es gibt so ein paar Dinge, die ziehen halt einen riesen Rattenschwanz nach sich.
Ja.
Und ich kann es nicht verstehen, dass uns dieser Fleck nicht vorher aufgefallen ist.
Genau. Naja, aber du hast halt nicht unter der Bank gelegen.
Doch, zum Streichen halt. Also so. Natürlich, man hat ja klar das Ding nochmal ein bisschen frisch gemacht. Es roch ja sehr vermodert.
Ne? Ja.
Und auch der ganze Schimmel, der da überall rumflog und ach hey, naja. Aber das sind so ein paar grundsätzliche Dinge, die man eben beim Hauskauf oder die ich einem jeden Menschen, der überlegt, sich ein Haus zu kaufen, eben raten würde. Guck dir alles ganz genau vorher an. Frag lieber zwei Fragen zu viel von mir aus, ja, obwohl zu viel Fragen gibt's eigentlich nicht. Und wenn der Makler oder die Maklerin genervt ist, die Verkäufer genervt sind, dann ist es nicht dein Haus. Man kauft ja nicht die Katze im Sack. So. Elektrik. Sind neue Kabel verlegt. Mit neu meine ich keine Flachkabel.
Mhm.
Es gibt so diese Flachbandkabel, die hat man früher mal verbaut. Und ich habe bei der, als ich den Putz abgeschlagen habe, den alten im Esszimmer, habe ich in der Ecke des Zimmers wirklich noch Flachbandkabel gefunden. Erst ein großer Schreck bekommen. Ich dachte, oh nee, ich sah schon wieder überall Schlitze in den Wänden. Aber nein, Gott sei Dank schon abgeklemmt.
Okay, die lagen einfach nur darum. Aber die sehe ich natürlich nicht, wenn ich in einen Raum komme. Ich muss ja die Wand aufstemmen, um zu sehen, was da für Kabel laufen, oder?
Genau, aber du kannst in den Sicherungskasten gucken, um zu sehen, ist da irgendwo Flachbandkabel.
Okay.
Weil das ist auch nochmal ein hoher Kostenfaktor, der auf dich zukommen kann. Gerade wenn du alles, was so mit Stromleitung zu tun hat, ist für mich zwar immer sehr verlockend, aber ab so einer gewissen Wollzahl sollte man sich doch vielleicht einfach Experten mit auf die Baustelle holen.
Das Dach?
Das Dach, das ist auch noch so ein Ding. Ich habe Schiefer auf dem Dach, sieht sehr schick aus. Mhm. Also mir fiel bei der Besichtigung und nochmal beim eigentlichen Verkauf und bei der Übergabe fiel mir nichts auf. 2 Wochen nach Erwerb habe ich mir das Dach nochmal so richtig angeguckt und ich habe ja schon mal durchklingen lassen, ich bin so ein kleiner Technik-Nerd, ich habe selbstverständlich so eine Drohne und da bin ich mit der Drohne über mein Häuschen lang geflogen, ganz stolz. Und da sehe ich plötzlich, da ist eine Lücke. Hä, warum ist denn da eine Lücke? Ganz komisch, näher rangeflogen. Aha. Naja, Videomaterial angeguckt und in der Tat, es waren aber glücklicherweise nur 4 Schieferplatten oder 5, die der Dachdecker austauschen musste. Ich kam da nämlich nicht hin. Leute, die mich kennen, die wissen ja, wie ich gebaut bin. Jetzt, ich kann mich durch dieses kleine, enge Dachbodenfenster quetschen. Gar kein Problem. Die Frage ist, wie komme ich wieder rein?
Vielleicht doch mit einer Leiter von außen hin?
Das ist zu hoch.
Okay.
Das ist zu hoch. Sowas besitze ich auch nicht, so eine große Leiter. Nee, aber das lief relativ problemlos. Der wollte auch, im Übrigen war das auch so ein Bekannter von meinem Kumpel. Also der ist selbstständig, der hat mir da einen Preis aufgerufen, da dachte ich so, hä? Ja, die Stunde meinst du? Und der so, ah, oh, nee, da gehen wir mal ein Bier trinken. Das fand ich sehr angenehm. Ich habe dem im Prinzip einen sehr schwachen Stundenlohn gezahlt. Und der war sowas von schnell. Der ging da drauf mit seinen Schieferplatten und hat er die zugekloppt auf der Leiter, dass die haargenau so aussehen wie die schon verlegt sind.
Und man sieht's ja noch nicht mal, wenn man nicht gerade mit einer Drohne übers Haus fliegt, oder?
Die an der Seite siehst du.
Okay.
Die an der Seite. Aber jetzt siehst du nicht, also du könntest mir jetzt nicht sagen, welche von den Schiefern neu sind. Mhm. Der hat die so exakt zugeschnitten in einem Mordstempo. Wenn ich sowas mal drauf habe, dann kaufe ich mir noch ein Haus. Nur ums Dach zu erneuern.
Womit du meine letzte Frage vorher weggenommen hättest, würdest du dir nochmal ein Haus kaufen?
Ja, würde ich tun. Die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, auch so mit den ganzen Baustellen hier, die bringen mich doch auch nur weiter. Und ich glaube, dass so Learning by Doing bei einigen Sachen sehr gefährlich sein kann, wie beispielsweise bei einer tragenden Wand. Ich glaube aber, dass es in anderen Bereichen, die eher harmlos sind, dich nur weiterbringen kann.
Das könnte ein Beruf werden. Du könntest ein Haus kaufen, das aufhübschen und wieder verkaufen.
Ach, das machen doch viele.
Ja?
Gibt's doch schon.
Es gibt sogar Fernsehsendungen drüber, ne?
Hast du gewusst, dass die Leute das alles versteuern müssen?
Was?
Wenn jetzt Fernsehsender X zu mir kommt, mach mein Haus hübsch und hau dann wieder ab.
Ach, das ist ein geldwerter Vorteil?
Ja.
Geil. Marc Litz, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Come on, yippee, yippee, yippee.